Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, ich habe gesehen, dass ja auch einige auf den Portalen wieder an Abonnenten dazugekommen sind. Das freut mich riesig. Ein liebes Hallo auch wieder an alle Neuen. Auf meinem Kanal erwarten euch so circa 2 bis 3 Folgen pro Woche, wo ich eigentlich nur über deutsche Kriminalfälle, Vermisstenfälle, ungeklärte Mordfälle und sowas alles berichte. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert mich doch gerne. Dürft ihr auch gerne bei Instagram tun. Da stelle ich die Fälle meistens auch 1, 2 Tage vorher schon rein. Und dann kann man immer schauen, ist der Fall was für mich oder dann eben die Folge nicht anhören oder wie auch immer. Das ist dann vielleicht auch mal ganz nett. Ja, ihr Lieben, heute habe ich wieder einen ungeklärten Fall für euch und diesmal geht es wieder um einen vermissten Fall. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass einige von euch, wenn sie die Folge zu Ende hören, vielleicht mir als Kommentar schreiben, dass es vielleicht gar keinen vermissten Fall mehr für sie darstellt. Vielleicht, dass er sozusagen die Suche nach einer Leiche beinhaltet. Aber naja, wenn ihr jetzt gleich dran bleibt, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine oder wovon ich rede, wenn ich das jetzt hier so sage. Ja, ich freue mich trotzdem natürlich am Ende der Folge, ganz besonders auf Kommentare, so wie immer zu dem Fall. Zumindest für diejenigen, die jetzt bei YouTube zuhören. Die anderen dürfen mir auch gerne bei Instagram einen Kommentar zu dem Fall dalassen. Da freue ich mich auch. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Fall. Heute möchte ich nämlich mit euch über einen Fall aus dem Jahr 2010 sprechen, über den ich eigentlich so noch keinen Podcast oder irgendwas gefunden habe. Und ich finde den Fall wirklich krass und gleichzeitig auch sehr, sehr traurig. Es geht um den vermissten Fall der Annette L. aus Gelsenkirchen. Ich werde, wenn ich jetzt gleich über ihren Ehemann spreche, immer Ehemann oder Mann sagen und nicht den Vornamen. Das mache ich aber ganz bewusst so. Nicht, dass ihr euch wundert oder euch das vielleicht blöd vorkommt, wenn ich das die ganze Zeit so sage. Aber ich kann vielleicht am Ende dazu noch mal kurz was sagen, warum ich das so mache. Ja, Annette L. war damals eine 44-jährige Polizistin im Jahr 2010. Ihr Ehemann war ebenfalls Polizist. Annette war allerdings nach der Geburt der Kinder nicht mehr als Polizistin tätig, nur ihr Mann. Der war, soweit ich weiß, auch der Hauptverdiener und sie hatten insgesamt 4 Kinder zusammen. Annette war eine blonde, 1,65 große Frau von stabiler Statur und hatte zum damaligen Zeitpunkt gewelltes blondes Haar. Am 7. Juni 2010 meldete ihr Mann Annette als vermisst. Sie sei seit dem 2. Juni 2010 verschwunden. Zuerst nimmt die Polizei nur einen kleinen Aktenvermerk vor. Ehefrau wird von ihrem Mann als abgängig gemeldet. Als sich dann jedoch herausstellt, dass Annette am 29. Mai 2010 zuletzt lebendig gesehen wurde, ändern sie den Status und gehen von nun an von einem Gewaltverbrechen aus und gründen die Mordkommission Bühr, das ist auch der Stadtteil, wo Annette und ihr Ehemann in Gelsenkirchen gewohnt haben. Ich hoffe, dass ich das Bühr auch richtig ausspreche. Der letzte, der Annette lebend gesehen hatte, war ein Freund von einem der Söhne, der diesen vom Kindergeburtstag nach Hause zurückbrachte. Da Annettes Ehemann für die Gelsenkirchener Polizei arbeitete, geben die Beamten den Fall weiter an die Kollegen in Essen ab. Annette sei angeblich zum Limbecker Platz in Essen gefahren, berichtet der Ehemann. Daraufhin sei sie dann nicht mehr zurückgekehrt. Annette habe sich sicher mal wieder eine Auszeit nehmen wollen, sie hätte das wohl ab und zu mal gemacht, nur eben nie so lange. Auch ist der riesige schwarze Mercedes Viano verschwunden, der damals das Kennzeichen GEAL2701 trug. Enge Bekannte von Annette berichten auch, dass sie niemals ihre 4 Kinder zurückgelassen hätte. Die Kinder waren auch alle noch sehr jung damals. Ich meine, gelesen zu haben, der älteste Sohn war 12 oder 13. Es waren auch alles nur Söhne, so viel ich das weiß. Einer der 4 Söhne war zudem schwer erkrankt. Auch von Suizid geht die Polizei nicht aus, da es dafür keinen Anhalt geben würde. Als die Polizei die Suche nach Annette dann erweitert, um die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten, melden sich Zeugen. Über 150 Hinweise sind eingegangen. Ein Hinweis führte zum Fahrzeug von Annette. Dieses wurde am 25. Juni 2010 komplett ausgebrannt in einem Waldgebiet zwischen Malsinsen und Haltern am See gefunden, in der Nähe der Hart-Klinik. Europaweit wurde nach diesem Fahrzeug auch gefahndet. Die Spurensicherung fand heraus, dass es sich dabei um vorsätzliche Brandstiftung halten würde. Ein weiterer Hinweis führte zu Matratzen. Hört sich jetzt erstmal komisch an, wenn ihr mich fragt, aber ein Zeuge hat sich gemeldet. Auf einer Halde in Gelsenkirchen-Scholfen sind diese ihm aufgefallen. Auch die Matratzen sind verbrannt worden, genau wie ja auch das Auto. Und auch diese stammen aus dem Hause von Annette L. und ihrem Mann. Also haben wir schon mal das verbrannte Auto und die Matratzen. Im Brandschutt findet sich auch ein Esprit-Jeans-Knopf. Spätere DNA-Untersuchungen ergeben, dass dieser Jeansknopf von Annette gestammt hat. Die Ermittler setzen daraufhin Spürhunde ein. Diese sollten der Spur von Annettes Ehemann folgen. Die Hunde führten daraufhin zu dem abgebrannten Auto bis zu einem Haus in Mahl, wenige Kilometer weit weg. In diesem Haus lebt der Vater des Ehemanns von Annette. Er wohnt zu dieser Zeit vorübergehend bei seinem Vater. Auch konnte man feststellen, dass der Ehemann im dänischen Bettenlager um den Zeitpunkt herum neue Matratzen kaufte. Durch diese Spuren rückt der Ehemann immer mehr ins Visier der Ermittler, jedoch fehlt von Annette weiterhin jede Spur. Im Zeitraum des Verschwindens soll der Ehemann häufig auf der Arbeit gefehlt haben. Auch steht er im Verdacht, den Dienstplan zu diesen Zeitpunkten im Gelsenkirchener Polizeipräsidium manipuliert zu haben. Leichenspürhunde werden eingesetzt im Schlafzimmer. Diese erschnüffeln Spuren, die auf Blut oder den Geruch einer Leiche schließen lassen. Natürlich wurde der Ehemann auch intensivst befragt, ist ja klar. Und es kamen einige Details über eine Art Doppelleben von ihm ans Licht. Viele beschrieben Annette und ihren Mann als ein Traumpaar. Hinter der Fassade hatte es aber wohl zumindest bei ihrem Ehemann ordentlich gebröckelt. Er unterhielt nämlich eine Zweitwohnung oder ein Apartment, nicht mal einen Kilometer weit entfernt vom Wohnhaus der Familie in Gelsenkirchen-Bühr. Man fand heraus, dass dieser auch noch eine Geliebte hatte, die im Frühjahr 2010 von ihm schwanger geworden war. Die Geliebte hat ihn offenbar gedrängt, reinen Tisch zu machen und Annette endlich alles zu erzählen. Andernfalls, so erzählt die Geliebte der Polizei, wollte sie Annette über die Schwangerschaft und das Verhältnis der beiden in Kenntnis setzen. Auch erzählt die Geliebte, die ebenfalls auch Polizistin ist, dass der Mann sich auch in Lügen verstrickte. Er hat immer wieder Ausreden gesucht, Urlaube mit ihr abgesagt, mal war der Vater angeblich tot, dann sei er die Treppe heruntergefallen und etliche Geschichten mehr wurden da wohl erzählt. Die Polizei geht davon aus, dass dem Ehemann die Situation wahrscheinlich zu viel geworden ist. Das Unterhalten vom Haus, dem Apartment, die Schwangerschaft der Geliebten und die Trennung, die Annette vermutlich, wenn sie davon erfahren hätte, eingeleitet hätte, wäre vermutlich der finanzielle Ruin für ihn geworden. Und die Affäre mit der Geliebten soll nach Presseberichten auch nicht die einzigste gewesen sein. Der hatte wohl mit mehreren Frauen noch Kontakt. Vordergründig wohl sogar auch alle so von der Arbeitsstelle. Der Ehemann streitet aber vehement ab, mit dem Verschwinden seiner Ehefrau zu tun zu haben. Seine Geliebte jedoch zog wohl kurz nach dem Verschwinden von Annette schon mit in das gemeinsame Haus. Auch ein bisschen komisch. Im Rahmen der Ermittlungen im Fall Annette stößt die Polizei dann auch noch auf einen Brand an der Horst-Gladbecker Straße in Gelsenkirchen. In diesem Haus soll eine Freundin von Annette gewohnt haben. Der Brand missglückte zum Glück. Es war wohl auch ein Kind zu dem Zeitpunkt in dem Haus. Und ist schon heftig, wenn das da geklappt hätte. Dann wäre vermutlich vielleicht sogar die Freundin gestorben, ein Kind und ich weiß nicht, ob noch mehrere Anwohner in dem Haus da waren oder ob das jetzt ein Einfamilienhaus war, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Im Jahr 2011 wurde er deshalb nämlich auch wegen schwerer Brandstiftung angeklagt, denn in dieser Zweitwohnung oder diesem Apartment, was er da hatte, fand die Polizei Stoffreste, wie sie bei dem Brandanschlag benutzt wurden von dem Haus. Und eine Überwachungskamera überführte ihn da definitiv, dass er diesen Brand gelegt hatte. Daraufhin bekam der Polizist, der mittlerweile aufgrund der Strafe vom Dienst suspendiert wurde, eine Bewährungsstrafe, das war im Jahr 2012. Bei dem Prozess, wo es auch um diese Brandstiftung ging, sah sich der Ex-Polizist und Ehemanns Annettes als Opfer der Justiz. Er lebe seit den Anschuldigungen, ich denke mal, da meint er halt das mit dem Verschwinden von Annette mit, in Isolation und sei psychisch krank. Im Brandprozess erzählte er dann ebenso, dass er am meisten darunter leide, dass seine Ehefrau verschwunden sei. Er zwischen seiner heimlichen Freundin und Annette gestanden habe, er sich aber nicht hätte entscheiden können. Der damalige Richter, der ihn zu seiner Bewährungsstrafe verurteilt hatte, bezog sogar für die Strafe der Brandstiftung Annette mit in die Urteilsbegründung. Er sagte damals, es besteht auch der konkrete Verdacht, dass sie ihre Frau getötet haben. Aber ich rate Ihnen, machen Sie reinen Tisch um ihrer Kinder willen. Ja, Annettes Ehemann beteuert aber bis heute seine Unschuld. Man könne natürlich aufgrund dieser Liebschaften und des verbrannten Wagens und der Matratzen und Spürhunde davon ausgehen, dass es der Ehemann gewesen ist. Jedoch bleibt natürlich die Unschuldsvermutung. Er ist nicht irgendwie in diesem Fall dazu verurteilt worden, weil die Indizien eben fehlen. Der Staatsanwalt sagt nämlich, ohne dass man die Leiche Annettes nicht finde, gibt es keine Anklage wegen Totschlag oder Mord. Die Indizienkette sei zu dünn. 2015 gab es im Fall von Annette immer noch Hinweise, auch 5 Jahre später. Zeugen wollen sich daran erinnert haben, dass sie diesen Mercedes-Viano-Van im Bereich des Rhein-Herne-Kanals gesehen haben wollen. Dies deckt sich auch mit Ermittlungsergebnissen aus früheren Zeiten. 2015 wurde aufgrund dieser Aussage im Bereich Gelsenkirchen-Resse und Bismarck im begrenzten Bereich der Münsterstraße und der B227 zwischen Johannes-Rau-Allee und der Willy-Brandt-Allee mit Beamten, Hundertschaften und einer Hundestaffel und auch das Technische Hilfswerk hat da damals geholfen und sogar Polizeitauchern am 21. Juli 2015 nach unentdeckten Beweisen oder auch der Leiche von Annette gesucht. Der Mercedes soll nämlich damals in diesem Bereich in den Nachtstunden da gesehen worden sein. Man könnte also davon ausgehen, dass da vielleicht was verbracht wurde. Mit hohem Aufwand wurde 2015 nochmal nach Annette dann dort gesucht. Der Erdwall wurde stückweise abgetragen, der Boden nach Überresten durchsucht, die in Verbindung mit dem Verschwinden stehen können. Man hatte dort wohl auch ein paar Dinge gefunden, jedoch wurde nie wieder darüber berichtet. Daher gehe ich davon aus, dass da nichts in dem Fall von Annette gefunden wurde, sondern irgendwelche anderen Dinge. Annette L. wird also auch bis heute vermisst. Vermutlich wurde sie Opfer eines Verbrechens, ganz gleich wie dieses jetzt nun aussah. Das Ermittlungsverfahren gegen den Ehemann wurde auch 2014 eingestellt. Da wurde ja lange ermittelt, ob er vielleicht damit was zu tun hat mit dem Fall von Annette. Es wurde eingestellt wegen zu weniger Indizien, dass er mit dem Verschwinden halt etwas zu tun haben könnte. Und auch der Ermittler in dem Fall, Peter Elke, sagte, sollte es zu einer Neuauflage dieser Mordkommission irgendwann kommen, wenn man vielleicht die Leiche hat, wären alle sofort wieder dabei. Viele würden sich sogar freiwillig diesem Fall wieder annehmen. Er sei für die Kripo nicht abgeschlossen und die Akte würde hier immer parat liegen, so hieß es in einem Artikel. Und er sagt, eine Hoffnung bleibt natürlich. Diese stützt sich darauf, dass Menschen vielleicht irgendwann mit ihrem Gewissen nicht mehr leben können. Ja, meine Lieben, das war kurz und knackig der Fall der Annette L., den ich euch jetzt erzählt habe. Und wie gesagt, ich habe jetzt immer extra Ehemann oder Mann gesagt, weil ich den Namen bewusst raushalten möchte, weil ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht das Video gesperrt werden könnte. Ist nur eine Vermutung von mir. Ja, was mich übrigens in dem Fall auch sehr getroffen hat, war, ich hatte ja eben schon gesagt, dass einer der Söhne schwer krank war. Und dieser Sohn wohl schon vor ein paar Jahren seiner schweren Krankheit erlegen ist und der muss auch noch ziemlich jung gewesen sein. Ich glaube, der war nicht mal 18. Ja, und das natürlich alles in dem Zeitraum, wo seine Mutter verschwunden ist und nie mehr zurückgekehrt ist. Und Er war natürlich vorher schon schwer krank, aber das ist natürlich für so einen Teenager oder für so ein Kind natürlich auch was Schreckliches. Du bist schwer krank, du stirbst vielleicht. In dem Fall ist es dann ja auch sogar leider eingetreten und deine Mutter ist einfach nicht bei dir, weil sie vermisst wird oder vielleicht ein Tötungsdelikt vorliegt oder was auch immer. Das hat mich schon echt tief getroffen und der Junge hätte mit Sicherheit ja seine Mama gebraucht und ja, stelle ich mir wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich vor. Und was ich eben auch mit kurz und knackig gemeint hatte noch, da wollte ich noch kurz drauf zurückkommen. Wenn ihr den Fall mal googelt, dann werdet ihr noch viel mehr Informationen finden über dieses Leben, was sich der Mann von Annette da aufgebaut hat, mit seinen Liebschaften, mit dieser Affäre, die dann schwanger wurde, von ihm. Und das wollte ich jetzt aber nicht hier alles mit reinbauen, weil es hat ja mit dem Fall nichts zu tun. Klar mag es vielleicht da irgendwelche Diskrepanzen gegeben haben, warum Annette jetzt verschwunden ist oder wer weiß, was da alles so passiert ist. Er ist ja, wie gesagt, unschuldig. Das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Bis nicht was anderes bewiesen ist, gilt dieser Mann als unschuldig. Und ich finde, es hat damit ja auch nichts zu tun, was er jetzt da in seinem Privatleben gemacht hat, wie viele Frauen er hatte oder wie der das alles da so auf die Beine gestellt hat. Ihr könnt euch die Artikel natürlich gern mal durchlesen. Aber ich fand das jetzt Quatsch, euch das alles zu erzählen, weil das hat mit diesem Verschwinden von Annette ja nichts zu tun, um die geht es hier ja. Es geht um einen Menschen, der verschwunden ist, der vielleicht sogar tot ist, man weiß das ja nicht. Ich gehe auch stark davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Wer dieses Verbrechen begangen hat, vielleicht wird man es irgendwann mal herausfinden. Wenn es irgendwann doch nochmal Aufklärung in dem Fall gibt, werde ich definitiv da nochmal eine extra Folge zu machen, auch wenn die vielleicht nur kurz ist oder so. Aber trotzdem werde ich euch darüber in Kenntnis setzen. Ich google sowieso all meine Fälle immer mal wieder, um zu gucken, ob da vielleicht mal irgendjemand festgenommen wurde oder so. Ich wollte auch bald jetzt im Januar mal ein Update geben zum Fall Melina aus Luckenwalde. Die ist allerdings auch immer noch nicht gefunden, aber da wurden jetzt ja auch weitere Untersuchungen unternommen und sie wird natürlich weiter gesucht, ne? Das ist ganz klar. Mittlerweile geht die Polizei aber auch da leider von einem Tötungsdelikt aus oder vom Verbrechen, wie auch immer. Ja, ihr Lieben, das war jetzt auch wieder eine relativ kurze Folge. Wir sind nicht mal bei 20 Minuten jetzt, aber da ich noch nie irgendwie jemand darüber berichtet habe hören von dem Fall von Annette oder so, außer halt, dass Zeitungen viel über sie geschrieben haben, war es mir eigentlich mal wert, so eine Folge darüber zu machen. Und es interessiert mich auch mal, ob ihr diesen Fall gekannt habt. Ich kannte ihn nämlich nicht. Ich bin da auch nicht einfach so jetzt bei meinen Recherchen nach Vermisstenfällen oder so drauf gestoßen, sondern einer von euch hatte mir diesen Fall mal geschickt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ich weiß auch nicht, ob wo es war, ob es per E-Mail war, per Insta, per YouTube, keine Ahnung. Ich weiß, dass irgendwer von euch mir diesen Fall geschickt hat. Danke dafür. Ich fand das wirklich mal sehr interessant, weil in welchen Vermisstenfällen brennt ein Auto ab, werden Matratzen angezündet, habe ich noch nicht so erlebt. Also habe ich noch nichts euch von erzählt oder mir mal vorher irgendwie so mal was drüber gelesen, dass da irgendwelche Autos abgefackelt wurden oder so. Wenn er dann mit einer Leiche auch drin, und das war im Fall von Annette ja nicht so. Deswegen, ja, fand ich den Fall sehr, sehr interessant und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, meine Lieben, und jetzt sage ich bis demnächst, eure Lia.